Bei den Seed Oils haben sich einfach enorme Lager gebildet. Auf der einen Seite die, die sagen, hey, das ist mega gut für dich, auf keinen Fall Butterschmalz. Und dann auf der anderen Seite das Lager, die sagen, auf keinen Fall Seed Oils. Und ich war dann schon ein bisschen überrascht, als man sich dann mal ein bisschen tiefer mit beschäftigt hat. Das ist wieder so ein richtig schöner Fall, wo beide irgendwie Unrecht haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Wir reden heute über Seed Oils. Oder Samenöle, wie es auf Deutsch ein bisschen unspektakulärer heißt. Und Seed Oils hat eine große Debatte losgetreten. Die geht ja eigentlich schon seit 60 Jahren. Ne? Ja. Aber jetzt mit diesem ganzen Aufkommen von Longevity, von Biohacking, von Health Optimization, sind Seed Oils nochmal so ein bisschen ins Zentrum gerückt. Und auch wegen dem Kennedy, wegen dem US-amerikanischen Gesundheitsminister, der, glaube ich, auch der Meinung ist, dass Seed Oils sehr schlecht sind und dass man alles nur noch mit Ghee machen sollte.
Butterschmalz.
Genau, da ist er, glaube ich, ein großer Fan. Zumindest habe ich da einiges darüber gelesen. Deswegen haben wir uns gedacht, ja, okay, schauen wir mal rein. Seed Oils, ist es wirklich so schlecht, wie alle sagen? Ist vielleicht gar nichts dran? Und fand die Recherche auch schon mal ganz spannend. Wie hast du es empfunden?
Ja, also ich meine, nachdem ich mich ja wirklich schon sehr lange einfach auch mit Biohacking beschäftige und es gibt ja viele von diesen, ich sag mal Oldschool-Biohackern, die schon lange dabei sind, die sind ja auch extrem Anti-Seed-Oils, deswegen war ich immer auch so ein bisschen negativ eingestellt. Ich habe jetzt nicht enorm drauf geachtet, aber ja, ich habe auch irgendwie Butterschmalz daheim und brate dann lieber damit als mit Sonnenblumenöl zum Beispiel, ne? Einfach weil ich es irgendwie so im Hinterkopf habe. Und ich war dann schon ein bisschen überrascht, als man sich dann mal ein bisschen tiefer mit beschäftigt hat, dass es doch nicht so eindeutig ist. Dass es schon Gründe gibt, warum Seed Oils schlecht sein könnten, aber dass die Datenlage nicht ganz so eindeutig gefühlt ist.
Ja, ich fand sehr spannend, weil, wie wir ja später sehen werden, es haben eigentlich mehr oder weniger alle immer die gleichen Daten gehabt oder die gleichen Outcomes bei Studien und trotzdem hat man es dann halt unterschiedlich interpretiert, ne? Und da ist aus beiden Lagern ist dann so eine gewisse Bewegung draus geworden, die krasse Anti-Seed-Oil-Bewegung ist ja sehr verbreitet auch also bei Leuten, die sich Keto ernähren, Paleo ernähren oder sich Carnivore ernähren, also hauptsächlich von Fleisch ernähren. Und die sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ja, es gibt sowas wie die Hateful Eight, ne? Und die Hateful Eight, das sind dann die schlechtesten und toxischsten Seed-Oils für die Gesundheit. Und ein paar davon kennt man ja auch. Ne? So ein Klassiker ist irgendwie Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maiskeimöl, Sojaöl. Das finde ich jetzt noch relativ gängig. Vielleicht noch Distelöl, aber wenn es dann irgendwie um Baumwollsaatöl geht, um Traubenkernöl oder um Reiskleinöl, dann ist es schon ein bisschen nischiger.
Oder Maisöl. Ich glaube, das ist schon eher in den USA auch wieder ein Thema. Ne? Ich meine,
also Maiskeimöl findet man auch hier in jedem Supermarkt.
Schon, oder?
Ja, ah, okay. Also das auf jeden Fall. Ja,
noch nie gesehen.
Wahrscheinlich irgendwo in den unteren oder oberen Regalen vielleicht auch noch Distelöl, aber bei den anderen ist halt schon sehr, sehr speziell. Ne? Also ich weiß nicht, ob das was typisch US-amerikanisches ist oder ob ich mich einfach nicht gut genug mit den Supermarktregalen auseinandergesetzt habe, aber das ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Aber Sonnenblumenöl ist, glaube ich, der Klassiker. Ne? Sonnenblumen und Rapsöl.
Gibt es hier super viel.
Ja. Das
und ist ja auch super preiswert, muss man auch ehrlich sagen.
Genau, deswegen wird es ja auch so häufig gekauft. Ja, also jetzt haben wir schon ein paar Beispiele genannt, was denn zu Seed Oils eigentlich zählt. Seed Oils per se steckt ja im Namen, sind Samenöle. Und der Unterschied zum Beispiel zu einem Olivenöl, ein Olivenöl, das wird ja aus der Frucht gepresst, also aus der ganzen Olive. Und so ein Samenöl, das wird halt aus Samen gepresst. Ne? Deswegen, also, und dieses Pressen aus Samen, das ist ein bisschen aufwendiger, weil, okay, eine Olive, die kann man pressen und dann kommt das Öl praktisch raus. Ne? Das ist vielleicht von der Haltbarkeit dann ein bisschen eine kürzere Haltbarkeit, also dass es noch wirklich gut und frisch ist, als jetzt dieses Seed Oils oder diese Samenöle. Aber da ist dieser Gewinnungsprozess so ein bisschen aufwendiger. Das wird oft so heiß gepresst, das muss mit speziellen Chemikalien, mit Hexanen zum Beispiel extrahiert werden, weil man das aus diesen Samen sonst nicht so gut rausbekommt. Dann muss das ja aber auch irgendwie noch raffiniert werden, weil wir wollen ja auch, dass das lange im Supermarktregal stehen kann, ein paar Jahre, dass es nicht schlecht wird, dass es nicht ranzig wird. Und wir wollen aber auch, dass es schön klar ist, ne? Also dass keine Trübungen drin sind, deswegen wird es noch speziell gebleicht. Dann soll das aber auch nicht einen Geschmack haben, ne? Weil man will ja auch nicht, dass man, wenn man sich einen Schnitzel macht zu Hause, dass das dann irgendwie, was weiß ich, nach Sonnenblume schmeckt. Ich weiß jetzt nicht, wie Sonnenblume schmeckt, aber das ist ja häufig.
Sonnenblumenkerne hast du bestimmt schon mal gegessen.
Ja, genau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das als unangenehm empfinden würde, wenn das Schnitzel dann so einen leichten Beigeschmack hat, aber wahrscheinlich halt schon.
Ne? Ja, tendenziell ist Sonnenblumenöl aber wirklich sehr, sehr geschmacklos. Ne? Das ist ja schon eigentlich, muss man sagen, der große Vorteil. Deswegen wird es ja im Backen auch so häufig verwendet.
Ja. Ne? Aber Rapsöl halt genauso. Ne? Also diese industriellen Öle, die werden halt dann desodoriert, nennt man es im Fachbegriff. Also da wird wirklich der Geschmack entfernt. Deswegen, weil man redet ja häufig über Kokosöl als Alternative und da sagen viele, naja, aber Kokosöl schmeckt halt dann so ein bisschen nach Kokosnuss. Ne? Das ist eben nicht desodoriert. Also da ist der Geschmack nicht rausgenommen worden. Deswegen, ja, sind die so populär, weil sie nach nichts schmecken, weil sie schön, klar, homogen sind. Aber das kommt halt nicht von ungefähr. Da stecken halt einfach gewisse Reinigungsprozesse dahinter, die
ein wirklich hochprozessiertes Nahrungsmittel.
Im Grunde also erstmal
ganz negativer Beigeschmack.
Ganz genau, ganz genau, weil es so viele Schritte braucht, bis dann das Öl am Ende in dieser Plastikflasche da im Supermarkt steht. Und bin ich bei dir. Also erstmal First Look würde man sagen, hochprozessiertes Nahrungsmittel, nicht Nahrungsergänzungsmittel. Und ist auf jeden Fall schlecht, ne? Weil es ja hochprozessiert. Also, aber so einfach ist die Story dann doch wieder nicht. Diese Samenöle, die enthalten ja auch sehr viel ungesättigte Fettsäuren. Jetzt kennt man, wenn man sich vielleicht irgendwann mal mit dem Thema beschäftigt hat, wir haben das zum Beispiel auch in der Schule gelernt, dann lernt man so, ja, gesättigte Fettsäuren sind schlecht und ungesättigte Fettsäuren sind gut und ganz gut sind diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren. PUFAs heißt ja auch die Abkürzung auf Englisch, Polyunsaturated Fatty Acids. Und diese Seed Oils, die enthalten aber eigentlich viele von diesen Puffers. Sie sind sogar sehr reich an diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, aber eben an Omega-6-Fettsäuren.
Genau.
Omega-6-Fettsäuren.
Genauer gesagt, also das häufigste ist dann die Linolsäure. Ne? Die kommt eben auch bei Sonnenblumenöl extrem häufig vor. Die ist, glaube ich, ein ganz großer Teil vom Sonnenblumenöl. Irgendwie 60-70% sind Linolsäure, Omega-6. Und jetzt haben ja viele bestimmt schon mal gehört, es gibt ja dann Omega-3 und Omega-6 und man will ja irgendwie diesen Ratio von beiden in einem guten Level halten. Und wenn man natürlich jetzt sehr, sehr viel Sonnenblumenöl konsumiert, konsumiert man sehr, sehr viel Omega-6-Fettsäuren. Und das will man eigentlich ja nicht unbedingt, zumindest nicht im Ratio. Ne? Und jetzt gibt es ja auch ein bisschen so, ich würde sagen, häufiger hört man das zumindest, dass sehr viel Omega-6 auch schlecht ist. Und da werden wir jetzt auch nochmal so ein bisschen reingehen. Aber was man sich am Ende merken muss, diese Seed Oils sind sehr, sehr reich in Omega-6. Olivenöl zum Beispiel enthält aber auch Omega-6, aber halt nur so zu 10%. Da kommst du also noch auf eine relativ, ich sag mal, physiologische Ratio. Wenn du jetzt nur Sonnenblumenöl zu dir nimmst, dann wird es schon recht viel. Ne?
Ja, also auf jeden Fall eine Menge. Und dann gibt es noch irgendwie so die klassischen Fette, sage ich jetzt mal, wie Butter. Butter enthält ja sehr viele gesättigte Fettsäuren, hatten wir ja eh schon gesagt. Und zum Beispiel nur 2-3% von dieser Linolsäure, also von dieser Omega-6-Fettsäure, über die wir heute später dann auch noch ein bisschen mehr reden werden. Also worum geht es bei dieser ganzen Debatte? Diese Samenöle, erstmal haben wir den Fakt, dass sie sehr viele Verarbeitungsschritte haben, wo wir jetzt eh schon gerade darüber geredet hatten. Und auf der anderen Seite haben wir den Fakt, dass sie sehr reich an diesen Omega-6-Fettsäuren sind. Und die Rationale von diesem Anti-Omega-6-Lager ist, zu viel Omega-6 ist schlecht für deine Gesundheit, jetzt mal ganz isoliert betrachtet. Und deswegen sind Seed Oils auch sehr, sehr schlecht. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückschauen, muss man ja auch sagen, warum haben wir überhaupt diese Seed Oils bei uns im Supermarkt? Warum gibt es die überhaupt? Naja, weil man sich halt auch mal ganz, ganz früh angeschaut hat, wenn man sich sehr tierisch ernährt, dann hat man ja sehr viele gesättigte Fette. Und da hat man gesehen, über die Zeit hinweg sehr viele Herz-Kreislauf-Ereignisse, also ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, einfach eine schlechtere Gesundheit, mehr Probleme mit dem Cholesterin und so weiter und so fort. Und dann hat man sich gedacht, naja, aber Leute, die sich ja sehr, sehr pflanzlich ernähren, die leben gesünder, die haben weniger von diesen ganzen Zivilisationskrankheiten, wie man es heute auch nennt. Und in diesen Pflanzen sind ja auch diese ganzen Samenöle versteckt. Also auch wenn man sich sehr pflanzlich ernährt, hat man ja viele von diesen Samenölen. Und also ganz, ganz ursprünglich ging es mal darum, viel von dem Tierischen durch viel von Pflanzlichem zu ersetzen und die Leute dadurch gesünder zu machen. Das war die die ganz, ganz ursprüngliche Rationale, wieso man dann überhaupt angefangen hat, Sonnenblumenöl und so weiter.
Genau, ich glaube, es wurde sehr, sehr lange einfach als die gesündere Alternative auch propagiert. Das auf jeden Fall. Ja. Aber diese Stories, die hinken alle so ein bisschen, ne? Dann haben wir alle irgendwie wilde Confounder, aber ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Was vielleicht auch noch ein Thema ist, was wiederum ein Nachteil von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist, ist ja auch, dass sie viele Doppelbindungen haben. Das heißt, sie können leichter oxidieren, werden aber ja wiederum sehr häufig hoch erhitzt, also in Restaurants, beim Frittieren, was weiß ich. Ne? Und das führt natürlich dazu, dass sie stärker oxidieren und dann auch damit ungesünder werden. Da ist zum Beispiel sowas wie Butterschmalz einfach deutlich besser, weil es eben nicht so leicht oxidiert, weniger Doppelbindungen chemisch betrachtet.
Weil hauptsächlich gesättigte Fettsäuren.
Gesättigte Fettsäuren. Und das ist dann eigentlich in diesem Kontext wahrscheinlich auch gesünder. Geht man zumindest aktuell von aus. Ne?
Ja.
Aber das, um das mal gehört zu haben, das ist nämlich auch so ein bisschen das, was man eben häufiger gehört hat. Okay, ja, das oxidiert ja dann, wenn man es isst. Ne? Also man isst ein oxidiertes Öl, aber es oxidiert dann auch im Körper und führt dann zu mehr oxidativen Stress. Und das will man ja auch vermeiden. Das heißt, es gibt da schon ein gewisses biochemisches Rationale auch dahinter, warum man denkt, okay, die könnten auch wiederum schlecht sein. Ne? Einfach, dass man es mal gehört hat.
Ja, ganz populär ist ja zum Beispiel auch die Aussage, ja, diese Seed Oils, die enthalten ja so viel von Fettsäuren, die ja auch ranzig werden können. Ne? Eben diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und das wird dann im Körperfett gespeichert. Und da wird es dann auch ranzig. Und da passiert dann der ganze Entzündungsprozess. Ne? Ist natürlich eine sehr starke Vereinfachung und die auch sehr viel Blödsinn mit sich bringt, weil das natürlich im Körper jetzt nicht so automatisch ranzig wird, genau. Aber Menschen lieben Vereinfachungen, deswegen funktioniert das auch so gut. Und diese Übervereinfachung ist dann am Ende ja auch dafür verantwortlich, dass es dann sich so zwei Lager ausbilden und dass man sagt, oh, es ist der Tod und der anderen sagen, es ist das Leben, weil es super gesund
ist. Ja, genau, also das ist wirklich ein guter Punkt, weil das ist ja generell was in der Industrie extrem häufig passiert. Es bilden sich eigentlich immer zwei extreme Lager und wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, ne? Oder vielleicht mehr auf einer Seite als auf der anderen, aber immer noch mehr zur Mitte. Und auch bei den Seed Oils haben sich einfach enorme Lager gebildet. Ne? Also auf der einen Seite die sagen, hey, das ist mega gut für dich, auf keinen Fall Butterschmalz, auf keinen Fall Butter, nur noch ungesättigte Fettsäuren, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist zugegeben auch ein bisschen das, was wir in der Schule gelernt haben, würde ich behaupten. Und dann auf der anderen Seite das Lager, die sagen, auf keinen Fall Seed Oils, immer nur tierische Fette und was und Olivenöl. Olivenöl ist natürlich noch gut. Also diese natürlichen Öle, die es schon ewig gibt, zu sich nehmen. Und am Ende, ja, haben beide zum gewissen Maße recht, aber auch beide Unrecht. Und das ist wieder so ein richtig schöner Fall, wo beide irgendwie Unrecht haben. Also wirklich sehr schön. Aber ja, ich gehe jetzt einfach mal rein, weil wir haben einige Studien vorbereitet. Wir werden jetzt aber nicht jede Studie einzeln benennen, sondern wir werden einfach mal so ein bisschen den Hergang beschreiben. Wie ist das jetzt eigentlich alles entstanden? Warum gibt es dieses Lager, was Seed Oils hasst? Warum gibt es dieses Lager, was Seed Oils gut findet? Worauf basiert das eigentlich? Weil es muss ja dann irgendwie auch Studien geben, auf die sich beide Lager beziehen, im Normalfall zumindest. Ne? Genau, und das Ganze ist angefangen mit einer großen Meta-Analyse, oder ja, dezent großen Meta-Analyse, die Studien aus den 1960er bis 1980er Jahren untersucht hat. Die wurde von einem Forscher namens Ramsden gemacht. Und was er sich da eben angeschaut hat, okay, er hat geguckt, wie ist die Ernährung von diesen Personen, wie viel Omega-6 nehmen die zu sich, wie viel Omega-3 und so weiter. Und hat er eben gesehen, okay, in der Gruppe, die sehr, sehr viel Omega-6 zu sich nimmt und wenig Omega-3, da hat man auf jeden Fall schlechtere Gesundheitsoutcomes. So. Also, logische Schlussfolgerung, Omega-6 ist schlecht. Das Interessante war, es gab noch eine andere Gruppe, die haben wiederum auch viel Omega-3 zu sich genommen. Und da war es nicht so. Da war also nicht so ein schlechter Effekt. Dann hat er gesagt, offensichtlich wird da der Effekt durch den positiven Effekt von Omega-3 mitigiert bzw. verwässert. Das heißt, offensichtlich ist Omega-3 sehr gut. Das war am Ende die Schlussfolgerung. Ne?
Beziehungsweise war es bei dieser kombinierten Gruppe ja nicht nur so, dass es nicht so schlecht war, wenn man viel Omega-6 hatte und viel Omega-3 hatte, dann war es sogar leicht positiv. Also da, hat er sich aber für die selektive Wahrnehmung entschieden zu sagen, Omega-6 ist der Tod.
Genau, was zu einem gewissen Teil auch gestimmt hat, aber da kommen wir dann am Ende noch dazu. Ne? Genau, und dann sind ein paar Jahre später, sind eben neue Studien rausgekommen, wo sie eben gesagt haben, okay, aus unserer Sicht waren diese Omega-6-Subgruppen, die du da untersucht hast, die waren viel zu klein, das war viel zu ungenau. Und wir sehen tatsächlich ganz im Gegenteil, Wir sehen sogar einen positiven Effekt. Wir sehen sogar einen Effekt, der in die ganz andere Richtung geht. Also erstmal auch irgendwie wieder ganz verrückt. Ne? Dann hat der Ramsden nochmal irgendwie seine Rohdaten untersucht und hat wiederum dann behauptet, das geht jetzt nochmal krasser in die andere Richtung. Also es war so ein bisschen so ein Hin und Her. Ne? Also jetzt hat er wieder gesagt, Omega 6 ist ganz schlecht. So, dann wurden ein bisschen rezenter mal wirklich größere Meta-Analysen gemacht. Das wurde sich auch nochmal angeschaut, wie war die Qualität der Studien, was für Confounder konnte es gegeben haben, konnte es irgendwie Biases geben, die vielleicht die Daten verfälschen. Und da kam dann auf einmal interessanterweise nichts raus. Also kein negativer Effekt. So, also erstmal irgendwie wild. Ne? Dann wurden in letzter Zeit auch viele prospektive Studien gemacht. Halt heißt Studien, wo von Anfang an das Studiendesign gemacht wurde, sich also nicht nachträglich die Daten angeschaut werden, sondern vorher sich angeschaut wird, okay, eine Gruppe ernähren wir so, eine Gruppe so. Und wir schauen uns wirklich möglichst kontrolliert an, okay, was nehmen diese Leute zu sich und was sind die Outcomes. Und da hat man wiederum eigentlich positive Effekte von mehr Omega-6 gefunden. Also es ist wirklich ein wilder Ritt. Ne? So. Dann kam natürlich die Hypothese auf, okay, am Ende ist es wahrscheinlich dieser Omega-6-Omega-3-Ratio, der wirklich ausschlaggebend ist, weil man hat dann herausgefunden, okay, ab einem sehr, sehr schlechten Ratio, also wenn wirklich 14 mal so viel Omega-6 wie Omega-3 da ist, sieht man langsam negative Effekte durch das Omega-6. Aber nur durch diesen Ratio. Ne? Also es ist nicht direkt das Omega-6, es ist vielleicht eigentlich sogar eher, dass zu wenig Omega-3 da ist. Also auch eine ganz interessante Theorie, die sich ja zum gewissen Maß jetzt auch bewahrheitet hat. Und dann hat man sich rückwirkend auch mal ein bisschen die Studien angeschaut, die der Ramsden damit reinbezogen hat, in seiner Studie aus den 60ern und 80ern. Und hat man eben gesehen, okay, interessant, früher gab es ja auch noch diese Transfette. Und das müssen wir jetzt nochmal kurz erklären, was eigentlich Transfette sind. Das wurde häufig früher gemacht, eben mit so Seed Oils, dass man die zu Transfetten gemacht hat. Warum? Weil die wurden dann fest. Das kennt man zum Beispiel von Margarine. Und die konnte man dann streichen oder für verschiedene andere Dinge nutzen. Das heißt, es war kein flüssiges Öl mehr, sondern es war ja einfach so ein festes Fett. Bei diesen Transfetten hat sich ziemlich eindeutig herausgestellt, dass das ein enormer Risikofaktor ist. Also wirklich, wirklich super, super schlecht ist für Leute und extrem auch die kardiovaskuläre Gesundheit beeinflusst, im negativen Sinne. So, er hatte aber natürlich in diesen Daten früher, wo man das noch nicht wusste, enorm viele Menschen, die Omega-6 eingenommen haben, aber in Form von Transfetten. Das heißt, also die Transfette haben im Grunde die Ergebnisse ein bisschen verschoben. Und hier kann man natürlich sagen, okay, das ist eigentlich der massivste Confounder ever, weil wir wissen zu 100%, dass Transfette nicht gut sind. Ne? Fertig. Und dann gab es noch so ein paar andere Studien da drin. Eine hatte irgendwie 70% Dropout, die war einfach super, super schlecht designt. Die konnte man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen. Dann hat er irgendwie eine Studie ausgeschlossen, die eigentlich einen positiven Effekt hatte. Also er war schon auch ein bisschen gebiased, wahrscheinlich selber. Und dann gab es auch noch weitere Trials, wo es einfach super viele Interventionen gleichzeitig gab. Also man gar nicht wirklich sicher sagen könnte, dass es am Omega-6 lag, sondern es war auf jeden Fall kein kausaler Zusammenhang, sondern wahrscheinlich nur eine Assoziation, die etwas gehinkt hat, also sehr, sehr schwach war. So, und dann hat man sich gesagt, okay, ja, eigentlich, wenn man diese Sachen rausnimmt aus dieser Ramsden-Meta-Analyse, dann sieht man, dass eigentlich auch seine Daten gar nicht mehr negativ zu Omega-6 sind. Ne? Und das ist das ganz Wilde daran. Und jetzt kann man eigentlich abschließend sagen, okay, ja eigentlich Seed Oils per se nicht das Problem. Wir wissen aber, die Transfette waren das Problem. Die sind mittlerweile aber in der EU, ich weiß nicht, wie krass es in den USA ist, in der EU auf jeden Fall verboten. Du darfst irgendwie nur noch maximal 1-2% Transfette drin haben. Das heißt, das Thema ist eigentlich vorbei. Ne? Und dann sieht man, okay, eigentlich circelt alles zurück zu dem Thema Omega-6-Omega-3-Ratio. Also sind wir eigentlich schon wieder bei Omega-3.
Ich glaube, das Schlimmste für Forscher ist immer, wenn man sich so sein ganzes oder halbes Leben oder Forscherleben zumindest zu einer Sache verschreibt, ne, und da auf so einen Outcome praktisch hinarbeitet, weil man hat ja immer eine Hypothese und man arbeitet ja eigentlich sein ganzes Leben darauf hin, dass sich diese Hypothese bestätigt. Sowas wahrscheinlich auch beim Ramsden.
Wahrscheinlich. Und, also er hat es ja auch nochmal richtig versucht. Ne?
Also, genau, also er hat sich bis zum Schluss auch sehr, sehr große Mühe gegeben, dass dieser Anti-Omega-6-Bias da so ein bisschen aufrechterhalten wird. Aber ja, es ist halt trotzdem witzig zu sehen, dass alle immer die mehr oder weniger die gleichen Daten vorliegen hatten, aber halt ein komplett unterschiedliches Narrativ dann daraus entstanden ist.
Ne? Ja, und es ist natürlich auch durch diese ganze Transfer-Thematik natürlich am Anfang auch noch wirklich ein Confounder drin gewesen, der halt eindeutig schlecht ist. Ne? Aber das Interessante ist eben, wenn man den rausnimmt, dann hast du eigentlich auch schon keine eindeutige Datenlage mehr. Ne? Und das ist halt der große Witz. Ne?
Aber auch das hat sich ja erst über die Jahre hinweg dann entwickelt. Ne? Genau. Dass man ja auch, das muss man ihm zugute halten. Also am Anfang stand das noch nicht fest, okay, Transfette sind sehr, sehr schlecht für die Gesundheit, sondern das hat sich über die Zeit so herausgestellt. Und wenn man das dann wirklich rausgerechnet hat, und das ist ja das Schöne, das kann man im Nachhinein immer gut machen, dann lösen sich da gewisse Forschungsprobleme auch einfach von selbst. Also das ist sehr interessant. Was man vielleicht noch zu Omega-6 sagen muss, also Omega-6 ist ja eine essentielle Fettsäure, die braucht der Körper ja unbedingt. Ne? Also ohne Omega-6 geht nicht. Das wird in Zellmembranen mit eingebaut. Das hat sehr, sehr viele wichtige Funktionen für die Gesundheit, sorgt dafür, dass also diese Zellmembranen gewissermaßen auch ein bisschen geschmeidig bleiben. Deswegen werden die da ja auch eingebaut. Und das soll einfach nochmal gesagt sein, weil das immer so als böse dargestellt wird und das ist so schlecht. Also wir brauchen das auf jeden Fall unbedingt, aber wir brauchen halt keinen enormen Überschuss davon. Deswegen ist ja dieses Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis so wichtig. Und du hattest vorher schon gesagt, man hat da ab so 14, also ab einem Verhältnis von 14 zu 1, Omega-6 zu Omega-3, ja, so eine Risikoerhöhung festgestellt. Ne? Das ist in der westlichen Welt sehr häufig. Also da gibt es viele Leute, die 15 zu 1, 20 zu 1 haben, ne? Vor allem in entwickelten Ländern und in Ländern, die aktuell noch nicht entwickelt sind, wird das kommen. Also das ist einfach der Lauf der Zeit. Ne? Die holen das dann einfach nach. Die Empfehlung ist aber deutlich niedriger. Also der Idealbereich für Omega 6 zu Omega 3 ist zwischen 1 zu 1 und 4 zu 1. Ich weiß jetzt nicht, was du hattest. Ich habe jetzt kürzlich mein Labor bekommen. Ich hatte 2,8 zu 1. Also eigentlich eigentlich ganz wunderbar, aber es, fairerweise muss man sagen, sehr selten. Ne? Einfach weil dieser, nicht weil man nicht genügend Omega-6 bekommt, sondern weil der Omega-3-Anteil in der Ernährung einfach so, so wenig ist. Ich würde das natürlich auch ohne Supplementierung nicht schaffen, deswegen ist das auf jeden Fall ein wichtiger Fakt. Also wenn man diese Ratio noch nicht kennt, wir haben in der Vergangenheit immer über Omega-3-Index geredet. Omega-3-Index ist auch wichtig, der sollte über 8 sein, aber Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis ist ebenso wichtig. Es gibt heutzutage viele Tests, das kann man im Labor machen, die Tests gibt es auch zum selber bestellen, wo man so ein komplettes Fettsäurenprofil bekommt und da steht das dann alles drin. Da sind auch viele, viele weitere Fettsäuren noch drin, auch Omega-7 und Omega-9-Fettsäuren. Super viele Ratios von der Fettsäure zu der Fettsäure, aber wo man vielleicht sein Augenmerk drauf legen sollte, ist einerseits der Omega-3-Index und das andere ist dieses Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis, einfach weil das für die Gesundheit so eine große Rolle spielt, ne? Und man nur so abschätzen kann, ob man auch wirklich einen ausreichenden Anteil von Omega-3 in seiner Ernährung halt auch hat, der diese negativen Omega-6-Effekte puffert. Es ist nicht so entscheidend, weil in diesen Fettsäurenprofilen, vielleicht noch ein Wort dazu, findet man auch die absolute Auflistung von den Fettsäuren. Die ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Ne? Also man bekommt da ein unfassbar ausführliches Reporting, aber am Ende sind immer diese Verhältnisse entscheidend. Ne? Weil wenn du wenig Omega-6 und wenig Omega-3 hast, da hast du eine wunderbare Ratio, du hast aber wahrscheinlich überall ein rotes Rufezeichen in deinem Report dabei, oh, zu wenig da, zu wenig da, zu wenig da, zu wenig da. Aber das ist für die Gesundheit eigentlich nicht entscheidend, ne? Sondern entscheidend ist immer nur das Verhältnis der beiden Sachen, weil dann kann der Körper da auch ausreichend und effizient mitarbeiten.
Ja, genau, also das ist auf jeden Fall der Nordstern. Es gibt schon Leute, die auch auf diese Fettsäuren schauen, ne? Und zumindest sagen, dass sie anhand der Fettsäuren schon erkennen können, ob sich jemand gesund ernährt oder nicht. Und der Verhältnis von diesen einzelnen Fettsäuren auch zueinander. Aber am Ende sollte man sich da, glaube ich, nicht verrückt machen. Diese Ratio ist auf jeden Fall das, was man hier auch wieder lernt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Heißt, Omega-6 eigentlich per se gar nicht so schlecht. Eigentlich per se sogar was Gutes. Aber wenn es halt Überhand gewinnt, im Vergleich zu Omega-3, dann hast du ein Problem. Und das macht auch irgendwo Sinn, ne? Weil das halt einfach nicht vorgesehen war bis jetzt, ne? Dass man so viel Omega-6 im Vergleich zu Omega-3 zu sich nimmt. Und insofern, ja, logisch.
Omega-6 ist aber ja nicht nur, wenn man jetzt sich am Sonntag ein Schnitzel macht oder irgendwie was anderes macht und das halt anbrät in Öl, sondern Omega-6 bzw. diese Seed Oils, die sind ja in allen verarbeiteten Produkten zuhauf enthalten. Und ja, das macht es ja eben so schwierig, das Ganze in Balance zu halten, weil alles, was man irgendwie auch im Supermarkt kauft, auch wenn man sich selber kocht und Soßen zum Beispiel, alles, das alles voll mit Seed Oils.
Ja.
Viel mit Sonnenblumenöl, weil Rapsöl ist ein bisschen teurer als Sonnenblumenöl.
Ja, und hat ja auch so einen dezenten Geschmack zumindest.
Genau,
ne?
Und das deswegen ist so Sonnenblumenöl ja auch so enorm populär, egal ja, ob man jetzt Chips isst, ob man irgendwelche Süßigkeiten isst, irgendwo, wo mal was frittiert wurde oder was zugesetzt wurde, ja, sind Seed Oils mit dabei. Und das macht es eben so schwierig. Also kann man vielleicht auch mal im Supermarkt so ein bisschen drauf achten, wo denn überall Sonnenblumenöl auf der Zutatenliste steht. Ne?
Also und da man wird man, verwundert sein, wie häufig, ist unfassbar.
Ja. Genau, wie häufig und da ja, kommt halt eine große Menge zusammen, vor allem auch im Verhältnis zu Omega-3 wiederum. Ne? Ja. Weil wo ist Omega-3 zu dem sehr großen Teil enthalten? Ja. Das ist halt, also ja, Fleisch hat auch Omega-3, Fisch hat natürlich Omega-3, da hat man vielleicht noch ein Olivenöl, was auch einen gewissen Omega-3-Anteil hat, aber am Ende des Tages wird es dann so, wird es halt
ja,
schwierig.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass tendenziell Getreide, was man ja auch sehr, tendenziell sehr viel zu sich nimmt, ist ja auch eher Omega-6-lastig. Ne? Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Also ist schon, ja. Also tendenziell werden sich die meisten Menschen in Deutschland einfach sehr Omega-6-lastig ernähren. Und das kann dann schon ab einem gewissen Niveau ja, zu mehr Entzündungen und Problemen führen. Ne? Mhm. Das darf man jetzt nicht leugnen.
Vielleicht zu dieser Entzündungsthematik noch. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, in Seed Oils bzw. Samenölen steckt sehr viel Linolsäure, vor allem in Sonnenblumenöl, aber auch in Sojaöl, aber auch in Rapsöl, das ist eben der größte Anteil. Und diese Linolsäure, die wird ja dann im Körper verstoffwechselt. Und ein Teil kann natürlich oxidiert werden, das haben wir ja auch schon besprochen, ne? Vor allem wenn man jetzt Sonnenblumenöl irgendwie erhitzt, ja, dann oxidiert das Öl, es wird gewissermaßen schlecht. Es entstehen, man hat aber nicht nur dieses oxidierte, diese oxidierte Linolsäure, sondern auch viele Abbauprodukte, die während diesem Prozess entstehen, die dann wirklich schlecht für den Körper sind. Und ein Teil von dieser Linolsäure, der kann aber auch, Achtung, jetzt wird es ein bisschen biochemischer, umgewandelt werden in Arachidonsäure.
Genau, ja.
Und diese Kapazität, das ist eben nicht, das passiert nicht über Oxidation, sondern das passiert enzymatisch. Und enzymatisch heißt immer, von einem Enzym kann man viel haben, von einem Enzym kann man wenig haben. Und das ist gewissermaßen genetisch festgelegt. Falls jemand eine Genanalyse irgendwann mal gemacht hat, kann man ja mal reinschauen. FATS1 und FATS2 Gencluster nennt man das, FA-DS. Und in diesem Gencluster ist praktisch festgelegt, wie gut man diese Linolsäure zu Arachidonsäure verstoffwechseln kann. Und Arachidonsäure ist der Vorläuferstoff für ganz, ganz viele Entzündungsmediatoren. Das heißt, mehr Arachidonsäure, tendenziell auch mehr von diesen entzündungsfördernden Botenstoffen. Das ist vielleicht noch relevant. Also man hat da auch eine gewisse genetische Veranlagung dafür, dass wie gut man mit Omega-6-Fettsäuren, und ich meine da jetzt hauptsächlich diese Linolsäure, weil das auch der häufigste Anteil ist von diesen Omega-6-Fettsäuren, wie der im Körper weiterverarbeitet wird und wie entzündungsfördernd das Ganze das dann auch tatsächlich sein kann. Also da sollte man vielleicht noch ein bisschen drauf achten.
Das ist gar nicht so krass abhängig davon, wie viel man zu sich nimmt, sondern einfach im Körper selber. Ne? Und das ist vielleicht nochmal wichtig dazu zu sagen.
Also hauptsächlich genau, natürlich von dem, wie viel man zu sich nimmt. Ne? Aber wenn du jetzt 15:1 oder 20:1 Omega-6 hast, ja, ist natürlich gut, okay, trotzdem, dann kannst du auch eine sehr schlechte, also
das sehe ich natürlich
kannst du theoretisch Enzyme haben, die das nicht so häufig machen, aber wenn so viel da ist, dann wird es in mengenmäßig trotzdem trotzdem ankommen, ne? Und trotzdem einen Schaden im Körper machen. Aber das ist die Rationale hinter diesem Entzündungsthema, wenn wir jetzt wirklich darüber reden, okay, Omega-6-Fettsäuren machen Entzündungen.
Ja, und ich habe auch häufig eben gehört, und das ist vielleicht auch nur was ich irgendwie hin und wieder höre, aber dass eben das schlechte Omega-6, also es ein schlechtes Omega-6 gibt und ein gutes Omega-6 und dass in diesen Seed Oils eben nur schlechtes Omega-6 ist. Und das ist eben einfach falsch. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant. Ich habe das früher nie so wirklich hinterfragt, aber ich habe mich da auch nicht verrückt gemacht. Aber in der Recherche habe ich echt nichts dazu gefunden. Das ist einfach nicht so. Fertig. Ne? Und dieses schlechtes Omega-6, ja gut, das ist dann vielleicht diese Arachidonsäure. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Das ist ja gar nicht im Sonnenblumenöl drin. Das wird ja dann einfach umgewandelt. Ja, okay, das kann dann ein Problem werden, wenn dein Ratio komplett aus dem Ruder läuft. aber erstmal halt nicht. Ne?
Ja, also das Omega-6 in den Ölen, die im Supermarkt stehen, ist auch wirklich das unter Anführungszeichen gute Omega-6, was in Studien ja auch viele positive Effekte hatte.
Und ne? Essentiell.
Weil es ja, genau, weil es der Körper halt nicht selber herstellen kann. Deswegen, wir sind da auch eine Zufuhr, auf eine Zufuhr auch angewiesen. Und deswegen ist es gut, dass es das gibt. Jetzt muss man noch so ein bisschen aufpassen. Omega-6, ja, wenn ich jetzt ein Sonnenblumenöl über meinen Salat schütte, dann ist das ja kalt. Das heißt, das wird nicht erhitzt. Und mit dem Öl, das hat eine niedrigere Oxidationswahrscheinlichkeit. Einfach, weil das ist sehr stabil. Das ist ja vorprozessiert, verarbeitet, raffiniert worden und so weiter und so fort. Deswegen ist das auch relativ stabil. Anders bei einem Olivenöl. Ne? Wenn man Olivenöl hat und man lässt das irgendwie offen stehen, dann wird das sehr, sehr schnell oxidiert. Schlecht.
Ranzig.
Das hat,
ja.
Genau, ranzig. Das hat gewisse Antioxidantien auch mit dabei. Das hat das Sonnenblumenöl nicht mehr, weil das würde ja alles rausgefiltert. Das macht ja teilweise auch diese Trübung beim Olivenöl. Also das, was man im Supermarkt kauft, ist nicht mehr trüb. Ne? Das ist ein schönes, klares Olivenöl. Das ist aber auch verarbeitet. Wenn man aber mal ein echtes Olivenöl gesehen hat, zum Beispiel eine gute Freundin von mir, deren Nachbar am Gardasee, der hat eigene Oliven, der presst das Olivenöl frisch. Wenn ich das bekomme, ist das kein klares Olivenöl, sondern das ist trübes Olivenöl. Das hat auch nicht diese gelbliche Farbe, sondern das ist sehr grünlich. Ne? Das Grün, das flippt dann schnell zum Gelb, einfach weil dieser natürliche Oxidationsprozess so ein bisschen voranschreitet. Aber die Qualität ist immer natürlich noch deutlich besser als die im Supermarkt. Und was ich damit sagen will, aufpassen beim Erhitzen von diesen Omega-6-Ölen, weil da sollte man auf ein bisschen was achten. Und zwar bei sehr hohen Temperaturen, wenn man was brät, wenn man was frittiert, ist normales Sonnenblumenöl eigentlich gar nicht so eine gute Idee, weil das einen relativ niedrigen Rauchpunkt hat. Bei Ölen redet man immer vom Rauchpunkt und der Rauchpunkt ist die Temperatur, bei dem das Öl dann beginnt zu rauchen in der Pfanne. Das kennt man zum Beispiel, wenn man irgendwas zu lange auf der Platte hat stehen lassen, wenn das Öl zu heiß wird, dann fängt das an zu rauchen. Und das ist ein enorm schlechtes Zeichen, weil dann entstehen diese ganzen schädlichen Begleitstoffe. Und dafür, also dann ist es für das Öl eigentlich zu heiß geworden. Und wenn man noch nichts reingelegt hat, sollte man es am besten auch einfach wegschütten und das Ganze nochmal neu starten. Wenn es natürlich schon dann gebraten ist, dann ist es halt schon so. Ne? Es gibt aber dafür besondere hitzestabile Fette. Das sind auch raffinierte Öle, das sind teilweise auch Seed Oils und die haben einen sehr hohen Rauchpunkt und die sind dafür besser. Und es gibt auch ein Sonnenblumenöl, was so verarbeitet wird, das nennt sich dann High Oleic Sonnenblumenöl, steht auch auf den Flaschen drauf, die eignen sich für diese hohen Temperaturen, also
hast
zum Braten und zum Frittieren.
Nee,
ich kaufe aber auch also kein Sonnenblumenöl,
mehr Ölsäure
deswegen
drin.
Ist mir jetzt auch noch gar nicht aufgefallen, aber wenn es diesen Zusatz High Oleic Sonnenblumenöl gibt, dann ist es auch für diese hohen Temperaturen, also Braten und Frittieren irgendwie in Fritteusen. Die meisten Leute heutzutage haben Heißluftfritteusen, aber gibt natürlich auch noch viele normale Fritteusen, wo man das Ganze in Fett dann frittiert. Und dafür eignet sich dieses Öl. Auch raffiniertes Erdnussöl ist sehr, sehr hitzestabil. Also auch da muss man sich dann keine Gedanken machen, wenn das über 170 Grad heiß wird. Das ist noch relevant. Dann das von Kennedy so geliebte Ghee bzw. Butterschmalz. Das ist auch sehr hitzestabil. Oder auch so Rinderschmalz, das Schweineschmalz.
Schmeckt halt auch sehr gut. Ne? Hat halt einen sehr vollen, fettigen Geschmack. Das ist halt eigentlich das Leckerste ohnehin.
Also. Ja. Ja, ich höre so häufig, Fett ist ja ein Geschmacksträger und natürlich ist das auch so, ne? Vor allem bei diesen tierischen Produkten wie irgendwie Butterschmalz oder Rinderschmalz, Schweineschmalz, was ich glaube heutzutage nicht mehr so häufig in Verwendung ist. Ne? Also meine Oma, die hat einen Bauernhof, die hat selbriges, also eigenes Schweineschmalz und auch Butterschmalz, die verwendet das natürlich, die ist jetzt auch 92 geworden, also war es nicht so abträglich ihrer Gesundheit, würde ich jetzt mal sagen. Also insofern ist das, denke ich, okay, wenn man das in einem normalen Rahmen hat. Genau. Kokosöl ist ebenfalls sehr hitzefest. Das hat auch einen Rauchpunkt bei so 200 Grad. Man kann ja auch bei der Fritteuse die Temperatur einstellen. Das sollte halt dann eben nicht über 200 Grad gehen, weil es auch einen so hohen Anteil an gesättigten Fetten hat. Also je mehr gesättigte Fette, desto hitzestabiler ist das Ganze auch. Avocadoöl ist eines der Öle mit den höchsten Rauchpunkten tatsächlich. Das geht bis auf 270 Grad. Das propagieren
die meisten Biohacker auch. Das ist ja so der Klassiker, den du aus den USA auch mitbekommst. So, das ist die Alternative für Sonnenblumenöl. Mhm.
So, ja. Also so raffiniertes genau. Avocadoöl, das hat mit einem der höchsten Rauchpunkte aller Öle und Fette, die es gibt. Und einfach, weil es so einen hohen Ölsäureanteil hat. Ne? Also es besteht zu ca. 70% aus Ölsäure. Das ist sehr, sehr hitzestabil. Deswegen immer darauf achten. Es gibt für diese sehr, sehr heißen Anwendungen Erdnussöl, High Oleic, Sonnenblumenöl, Kokosfett, Ghee, Avocadoöl ist wahrscheinlich das mit dem höchsten Rauchpunkt.
Wenn man's wissen will.
Immer dran denken, es sollte einfach nicht sichtbar rauchen, wenn man Öl in der Pfanne hat, weil dann ist es viel zu heiß und die Zersetzung von diesem Öl hat begonnen und dann entsteht, um es blunt zu sagen, einfach viel Scheiß, ne, den man dann im Körper hat. Und das will man nicht haben. Jetzt gibt es dann noch so mittlere Temperaturen, wenn man nur mal was so sanft anbraten will, so ein bisschen dünsten will. Das geht dann irgendwo so im Bereich von bis zu 160 Grad. Das passiert, glaube ich, im täglichen Gebaren in der Küche relativ häufig. Da kann man auch so nativ kaltgepresste Öle nehmen. Die haben auch einen Rauchpunkt, der irgendwo im Bereich von so unter 160 Grad Celsius liegt. Das geht theoretisch auch mit Olivenöl. Das verträgt nämlich moderate Hitze entgegen der breiten Annahme relativ gut. Also das kann man auch mit Olivenöl machen, weil es eben viele Antioxidantien hat, weil es auch einen sehr, sehr hohen Anteil von so einfach ungesättigten Fetten macht. Das ist eben viel stabiler, auch als die allermeisten Leute denken. Und deswegen entsteht, wenn das nicht zu heiß wird, aber ich glaube, das ist die Challenge, ne? Weil wer messt schon die Temperatur vom Öl in der Pfanne?
Das ist ja auch fast unmöglich.
Ja, ja, also da muss man, glaube ich, auch, also in der Praxis ist das schon schwierig, das auseinanderzuhalten. Sind das jetzt 150 Grad oder sind das jetzt 180 Grad? Ne? Also wenn es anfängt zu rauchen, okay, dann war es offensichtlich zu heiß. Aber ansonsten tut man sich da, glaube ich, zugegebenermaßen auch schwer. Auch
in der Pfanne, also selbst wenn du jetzt die Pfanne nicht sonderlich heiß hast, also ich meine, diese 150, 160 Grad, die stehen in der Pfanne schon sehr schnell. Also
ja.
Finde ich sehr schwierig zu steuern beim Olivenöl.
Also ja, ich hatte es schon ein paar Mal, dass es halt dann anfängt zu rauchen. Ja, ne? Also ich glaube, das passiert vielen Menschen sehr häufig. Deswegen mache ich es
gar nicht mehr so häufig, muss ich ehrlich sagen. Weil dann irgendwie
ja, oder man schaltet halt, was weiß ich, wenn es jetzt von 0 bis 9 geht, man lässt das Öl gar nicht auf Stufe 9 erhitzen, sondern nur auf Stufe 6, dann dauert es zwar ein bisschen länger, aber man hat einfach ein geringeres Risiko, dass man da dann so darüber hinausschießt.
Ne? Das auf jeden Fall, ja.
Also immer darauf achten, wenn es anfängt zu rauchen, man hat noch nichts in der Pfanne, bitte einfach wegschütten und nochmal neu starten. Das ist, denke ich, okay. Ja, wenn es jetzt um kalte Öle geht, um einen Salat geht, um irgendeinen Dip geht, dann da eignen sich viele Öle dafür, wenn man Leinöl hat, Walnussöl hat, Kürbiskernöl, Hanföl und so weiter und so fort, die sollte man auf keinen Fall erhitzen, weil die haben sehr, sehr niedrigen Rauchpunkt.
Guten Geschmack.
Die haben einen guten Geschmack, genau. Das ist auch in einem Salat, glaube ich, sehr angenehm. Aber wenn man damit was brät, dann hat es auch einen guten Geschmack, aber halt einen verbrannten Geschmack. Ne? Einfach weil halt alles schlecht geworden ist. Ja. Leinöl ist ja sowieso was enorm schnell oxidiert. Deswegen sollte man das ja auch immer in einer dunklen Flasche haben, immer im Kühlschrank lagern.
Ja, ich habe also immer, wenn ich Leinöl hatte, also ist immer schlecht geworden.
Ja, ich habe es gar nicht fertig bekommen, dann war es schon schlecht.
Nicht anders. Also ich habe irgendwie maximal ein Viertel immer genutzt und dann habe ich es einfach
aufgegeben. Das wird auch nur in diesen sehr kleinen Flaschen verkauft, einfach weil es halt so schnell oxidiert. Ja, ne? Okay. Deswegen, das ist nichts sonderlich alltagstaugliches. Da lieber irgendwie ein gescheites, gutes Olivenöl, muss nicht vom Gardasee kommen, kann aber natürlich vom Gardasee kommen. Da tut man sich, denke ich, was Gutes.
Ja, dann haben wir es eigentlich geschafft, oder? Also was merken wir uns? Omega-6 ist nicht der Teufel, also es ist per se sogar essentiell, es ist eigentlich super wichtig für den Körper, aber es gibt eine Bedingung, du solltest auch genug Omega-3 im Körper haben und das ist das Problem, was häufig passiert, warum man früher auch geglaubt hat, dass Omega-6 schlecht sein könnte, aber beides in Kombi, genügend von Omega-3 im Verhältnis zu Omega-6, du bist eigentlich safe, dann ist es auch wirklich gesund und dann hast du auch eine bessere Herzgesundheit und bessere Outcomes. Vor allem ist dann auch die Frage, wenn du jetzt komplett auf Seed Oils verzichten sollen würdest und sagst, okay, ich traue den Daten irgendwie nicht so ganz, dann ist halt auch wiederum die Frage, mit was ersetzt du es dann? Was nimmst du dann zum Braten und was weiß ich? Also da musst du schon ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist per se nicht alles schlecht daran. Die sind sehr, sehr praktisch, diese Öle. Sind sehr, sehr alltagstauglich, insbesondere ein Sonnenblumenöl. wenn du es dann am Ende alles mit Butter brätst und nicht mit Butterschmalz beispielsweise, sondern mit Butter, dann wirst du dir damit auch keinen Dienst erweisen, ne? Sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich sogar schlechter oder auch mit Olivenöl. Ne? Das heißt also, man muss so ein bisschen diese Nuancen verstehen und ich glaube, das haben wir jetzt aber eh ganz gut hinbekommen. Ja, also in toto kann man sagen, Seed Oils per se nicht schlecht, per se aber auch nicht unbedingt super gesund, wenn man nur auf sie geht. Man muss halt einfach im Mittelweg nehmen.
Ja, wenn man jetzt keinen Wert hat für sein Omega-6, Omega-3-Verhältnis, ist es, denke ich, eine gute Idee zu sagen, man versucht, Seed Oils ein bisschen zu reduzieren, einfach weil es so ubiquitär, so häufig vorkommt in der westlichen Ernährung, die wahrscheinlich die allermeisten Leute von denen, die heute zuhören, zuschauen haben, wir ja auch. Deswegen Seed Oils ein bisschen reduzieren, Omega-3-Konsum ein bisschen hochschrauben und vielleicht irgendwann mal die Chance nutzen, so einen Omega-3-Test zu machen, Omega-3-Index bestimmen, Omega-6, Omega-3-Verhältnis. Einfach weil es ja auch das muss man auch dazu sagen, wir reden ja immer von 20% Genetik, 80% Lebensstil. Aber wenn es um diese Verstoffwechselung von Fettsäuren geht, ist auch sehr viel Genetik mit dabei. Das heißt, manche kommen mit mehr Omega-6 besser zurecht, manche speichern das Omega-3 vielleicht auch besser. Und am Ende sollte man immer auf diese Ratio schauen. Das zeigt das Verhältnis zueinander. Wenn die im Rahmen ist, dann ist das, denke ich, für den Körper eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Aber genau, das ist jetzt zum
vielleicht
Teil.
An der Stelle noch kurze Werbung. Wir verkaufen natürlich sowas auch bei Molecular. Also man kann einen Omega-3-Test bei uns machen. Gerne ausprobieren. Aber es kann auch einfach schon reichen, dass man tatsächlich versucht, diesen Ratio selber logisch zu beeinflussen, indem man halt zum Beispiel mehr Omega-3 zu sich nimmt über Fisch oder andere Wege. Man muss nicht gleich einen Test machen. Man hat wahrscheinlich keinen guten Score am Anfang.
Ganz genau, ganz genau. Aber es lohnt sich, dass es auch nichts, was man jetzt irgendwie einmal im Jahr machen muss, ne? Sondern man hat nur,
auf keinen Fall.
Ich würde sagen, man hat seine Basisernährung. Man sollte auch nicht versuchen, sich jetzt dann vor so einem Test besonders gesund zu ernähren, ne? Weil das ist, finde ich, ein großes Problem.
Es dauert ja
Problem
ohnehin
immer.
Auch lange, bis das umschlägt. Also das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie nach einem Monat Omega-3-Supplementation oder jeden Tag Lachs essen auf einmal den Mega-Score haben wirst. Das dauert ja. Mhm. Also bis das auch mal ausgetauscht wird, das Omega-3 in den Zellen und eingebaut wird. Das ist jetzt nicht so, dass es von Tag 1 auf passiert. Ne?
Ja.
Das ist auch mehrere Monate, bis du da wirklich einen positiven Effekt langsam siehst.
Mhm. Gut. Wenn es von eurer Seite her noch Fragen gibt, dann bitte einfach kommentieren auf Spotify, Apple Podcasts, eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Es gibt auch ein Newsletter zum Podcast, den findet ihr in den Shownotes, in der Beschreibung. Da auch gerne mal reinklicken, gerne anmelden, kostet auch nichts. Es gibt einfach nur ein paar Zusatzinfos zu den Themen, die wir hier im Podcast ohnehin schon besprechen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Max. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao.
Danke und ciao.